Es ist wieder Montag. Wir haben den 13. Oktober 2025. Unser heutiges Thema ist, hab noch eben gesagt. Ja, genau. Drama versus bejahendes Führen. Und bevor wir damit loslegen, suchen wir uns ein Augenpaar. Also richten uns auf, suchen uns ein Augenpaar, das eigene oder ein fremdes, schauen, was da durch uns guckt in dem anderen. Was guckt durch den anderen? Wir sagen also ein ernst gemeintes Grüß Gott. Namaste. Ich grüße das Göttliche in dir, in mir. Gott sieht Gott, was immer das ist. Es ist ein sehr weites Thema. Es ist wirklich sehr weit. Und umso mehr wir uns als getrennt von uns selbst erleben, obwohl wir es nicht wirklich sind, aber wir erleben uns getrennt, umso mehr gibt es niemanden, der quasi sich in sich erkennt, der sich in sich beantwortet, der sich in sich wahrnimmt. Sondern da sind wir quasi ein toxisches Eins. Ich bin das Gefühl. Komplett identifiziert. Ich bleibe quasi im Kind stehen und es geht gar nicht weiter in der Entwicklung. Ich bleibe das verletzte kleine Kind, was völlig ohnmächtig ist und es war damals niemand da und jetzt ist auch keiner da. Und in diesem Modus fühlen wir eins zu eins die Dramatik, die wir damals erlebt haben. Und es tut unendlich weh und wir sind diese Dramatik. Es fühlt sich absolut authentisch an. Und da keiner in uns da ist, da was nicht in sich beantwortet, gibt es von außen kein Mitgefühl, sondern wir sind in einer ewigen Wiederkehr quasi des Opfers. Und zwar des einst authentischen Opfers. Und durch diese Traumalast haben wir auch nicht gelernt, uns zu begegnen, weil wenn wir alleine sind und liegen gelassen werden und da keiner im Außen ist, gibt es auch später in uns drin niemanden, der da ist, sondern wir sind einfach nur verlassen, verloren, geopfert, rausgeflogen aus der Verbindung und da ist niemand. Und dieser Zustand wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt sich. Und aus diesem Zustand heraus versuchen wir intuitiv, uns über das Außen das zu holen, was wir damals nicht hatten. Das heißt, wir entwickeln immer mehr Strategien, neurotische Strukturen bis hin zu krankhaften Strukturen, um das Außen doch noch dazu zu zwingen, mir das zu geben, was mir damals gefehlt hat. Und dieser Kreislauf läuft. Ja, der läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Immer wieder wird erpresst, dass man doch im Außen das kriegt. Das funktioniert auch immer für einen Moment. Und dann merkt der andere, das ist ein Fass ohne Boden. Man hört irgendwann auf, das zu bedienen und man sucht den nächsten Platz, wo man das holen kann. In den Beziehungen, in den Freundschaften, ach, egal wo. Ja, es ist also ein ewiges Gesauge und Geziehe und es ist ein Fass ohne Boden. Und das Leid ist unermesslich, weil es ist niemand da, der mir das gibt, was ich brauche. Und der Weg zu mir, wie kann ich mir geben, was ich brauche, der ist meistens völlig unbekannt. Das heißt, wir sind das Gefühl, wir erleben uns getrennt, es ist keiner da, wir sind in der vollen emotionalen Leidenslast, aber es gibt niemanden. Also wir erleben das volle Gefühl von damals, nur ist es keiner da und in uns drin auch nicht. Und das dreht und dreht und dreht sich. Und jetzt könnte ich stundenlang immer wieder diesen Kreislauf beschreiben, weil der läuft. Jahrelang, Inkarnationen lang. Man könnte auch sagen, das ist Karma, weil es ist in mir keiner da, der sich mit mir, also der sich in sich begegnet. Ja, es gibt niemanden in mir, weil es auch nicht geschaltet wurde. Und dieses so mit mir zu sein, das ist das Karma. bis zu dem Moment, wo es etwas entsteht, und das kommt auch übers Außen, wo ich quasi einen Impuls kriege oder wo mein Selbst sagt, so reicht, wo die Last so groß wird, dass eine tiefe Entscheidung entsteht, dann kommen Impulse von außen, du musst zu dir gucken. Ja, oft gehen dann erst einmal mentale Praktiken los, Glaubenssätze, ich habe es verdient, dass es mir gut geht und, und. Das heißt, oft wird erstmal auf der geistigen, also auf der mental-geistigen Ebene eine Umprogrammierung versucht, dass man überhaupt erstmal versucht, in eine andere Richtung zu gehen. Und wenn man Glück hat, dann waren in diesen Affirmationen drin, ich bin mir selbst genug oder ich liebe mich selbst oder solche Sachen. Also, dass da auch auf der mentalen Ebene ein Drehpunkt kommt. Es geht also nicht mehr darum, im Außen alles irgendwie zu kriegen, sondern das muss irgendwie aus mir kommen. Ein Buch mit 25.000 Siegeln. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich es einfach überhaupt nicht verstanden habe, was man da von mir will. Gar nicht. Und wenn das immer wieder stattfindet, ja, und dann vielleicht auch nochmal jemand dazukommt, der sagt, fühl das. So hast du dich gefühlt, als du klein warst. Fühl das. Dann erst entsteht eine zweite Instanz, die anfängt, das bewusst wahrzunehmen, wie es früher war. Das heißt, aus diesem Ich bin das Gefühl, ich bin völlig alleine verloren, dann gibt es keinen, kommt peu à peu, ganz allmählich, eine zweite Instanz, die merkt, ich kann mir begegnen. Und aus diesem Raum entsteht immer mehr ein bejahender Fühlraum. Das heißt, das, was ich da fühle, ist ganz ähnlich. Und wenn ich wirklich einbreche in das bejahende Fühlen, das heißt, wenn ich wirklich mitbekomme, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war und ich mir zuwende, dann fange ich an, die Dinge zu fühlen und sie fühlen sich dann absolut dramatisch an und man denkt, jetzt macht man eine Show, weil das, die davor, ne, dieses involviert bzw. Verwickelt und identifiziert sein, das erscheint vom Außen wie eine Show, fühlt sich aber völlig authentisch an und wenn ich es wirklich fühle, dann fühlt sich das an, als wenn ich jetzt im Drama bin. Und gleichzeitig fange ich an, das Drama wirklich zu fühlen, weil ich mich wahrnehme von damals. Also ich bin das nicht mehr, sondern ich nehme das wahr. Und viele sagen auch, aber wenn ich sage, so hast du dich gefühlt, als du klein warst, dann sagen die, nee, das fühle ich doch jetzt, das ist doch jetzt ausgelöst, ich habe doch jetzt Liebeskummer, das ist doch jetzt. Und dann geht es darum zu erkennen, ja, das ist jetzt als Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung von damals. Das heißt, der Unterschied zwischen ich bin das Gefühl und ich fühle das Gefühl ist intern betrachtet schwierig auseinanderzuhalten. Vom Außen betrachtet, also für die Mitmenschen, ist es ganz einfach, weil das eine ist, du gehst mir auf den Senkel mit deiner ewigen Jaulerei und das andere ist, ich bekomme Mitgefühl und möchte dich umarmen. Ja, daran, also das Außen kriegt es mehr mit als man selber, weil man selber ist da so gefangen und so verloren in diesem Fühlen. Und wenn man dann auch schon oft auf die Nase gekriegt hat, dass man im Drama ist, dann traut man sich oft gar nicht in das echte Fühlen rein, weil das fühlt sich de facto dramatisch an. Denn die Situation, als wir klein waren, wo wir nicht getragen wurden, wo wir alleine waren, war de facto dramatisch. Ich bin jetzt nur in dieser Inkarnation. Und das macht diesen Weg so tricky. So schwierig. Und ich weiß, dass die meisten das, was ich hier sage, schon 20.000 Mal gehört haben und wahrscheinlich immer wieder neu hören und immer wieder sich das mit Chance ein bisschen feiner justiert. Und im Prozess selber, also wenn man mal wieder in eins der Themen reingeplumpst ist, wo man das Gefühl ist, dann ist man mal wieder verloren. Und es ist jedes Mal auf neue derselbe Weg. Ja, wirklich zu spüren, okay, ich bin verloren, keiner da. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich für das, dass keiner da war, im Hier und Jetzt vor mir da bin? Ja, also beim Thema keiner da, so habe ich mich gefühlt, dass ich klein war, als keiner da war und ich bin jetzt für keiner da da. Also es ist jedes Mal ein Paradox. Und wenn ich jetzt, wollen wir ein zweites Thema mit reinnehmen, wenn ich jetzt eine Begleitung habe oder ich mache es anders, wenn ich jetzt tatsächlich es geschafft habe, in meinem Modus Ich brauche das vom Außen und ich hab jemanden gefunden, der mir das bedient. Ja, ich habe endlich die wahre Liebe gefunden und endlich mal ein Modell gefunden, der mir das gibt, was ich immer gebraucht habe. Dann füttert es einerseits das kleine Kind für einen Moment und es füttert aber auch die Strategie, dass ich es mir nicht selber geben muss, sondern dass ich jemand habe, worüber es übers Außen abziehen kann. Ja? Und wenn da jemand nicht sehr sorgfältig immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, also nicht jedes Mal wirklich so, nein, hier holst du dir gerade vom Außen was, was du dir erst selber geben musst, dann geht, egal wie klasse das am Anfang funktioniert, das Außen verdunstet. Das heißt, wie ich mit mir bin, setzt sich durch. Und selbst ein Mensch, der nie jemanden verlassen würde, wird einen verlassen, weil der merkt, das funktioniert nicht. Das heißt, die Ebene, ob ich für mich da bin oder nicht, ist so primär manifestierend und erschaffend, dass es oft sehr erschreckend ist. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel eines wirklichen Narzissten und eines wirklich Angepassten. Der pathologische Narzisst wird mit allen Mitteln immer versuchen, übers Außen sich zu holen. Und er wird sich einen pathologisch Angepassten schnappen, weil der bereit ist, sehr, sehr lange dieses Thema zu bedienen. Aber irgendwann ist auch wirklich der Angepassteste leer und kann nicht mehr und wird gehen. Und in dem Moment müsste der Narzisst das dann halt fühlen, was der dann nicht will. Der sucht sich dann ein neues Modell. Und es ist eine ausweglose Situation für den Narzissten. Für den pathologisch Angepassten, für den Co-Abhängigen ist es jedes Mal eine Chance, ja, wirklich sich zu sich zu wenden und eben mit diesem ewigen Füttern, dass man vielleicht doch noch was kriegt, auszuhören. Weil die Strategien, die wir entwickeln, wenn so ein Defizit da ist, sind sehr, auch sehr ausgeprägt. Nicht unbedingt sehr vielfältig, auch vielfältig, aber ist gar nicht so vielfältig, aber ausgesprochen ausgeprägt. Wenn ich jetzt also jemandem als Therapeut das gebe, was der immer gebraucht hat und dem wirklich nachnähe, in den Arm nehme und den wirklich fütter, dann ist das auf der einen Seite sehr heilend. Und wenn der Klient in dem Moment den Schmerz fühlt, dass er es vorher nicht hatte, dann kann das auch gut gehen. Meistens wird sich aber drum gedrückt, sondern es wird nur genommen. Nachgenährt, man ist so richtig schön satt und die Strategie hat richtig mitgefuttert. Es muss mir nur schlecht genug gehen, dann kriege ich wieder was. Ja, das heißt, dann ist der Teil auch mitgefüttert, sorgt für das nächste Drama, dann muss es mir wieder schlecht gehen, sonst kriege ich nichts. Also diese Klemme in einem drin, die hat sehr viel Wumms. Und dann darf es einem nicht gut gehen, weil wenn es mir gut geht, kommt keiner mehr. Ja, das sind oft die tiefsten Glaubenssätze, die gar nicht sich zeigen, sondern die keiner kann mir helfen, ich stehe über allem, auch über Gott. Das sind so Praktiken, die unterbewusst sehr lange verankert sind. Das heißt, dieser Manipulations-Erpressungsraum, der dafür sorgt, es muss mir schlecht gehen, damit jemand kommt, der sitzt bis in der letzten Nische. Ja, also der ist in dem eigenen Haus überall versteckt und man wundert sich, wo der überall noch so seine Eier gelegt hat und seine Plätzchen hat und von da aus wieder hervorkommt. Dann ist noch ein Riesenproblem, dass wenn ich sehr scharf konfrontiere mit jemandem, der diese Strategien macht, ja, und wirklich so richtig wütend reagiere, weil jemand da immer wieder das Opfer vorschiebt. Also, ne, keiner kann mir helfen, und die fühlen wirklich Opfer. Und wenn die dann eins auf die Nase kriegen, mit Sicherheit auch auf einer Ebene zurecht, dann kriegt auch immer das authentische kleine Kind in einem drin eins auf die Nase und wird beim nächsten Mal noch weniger erzählen. Also, das ist so eng miteinander verwoben, dass das immer und immer einen viel Behutsamkeit braucht, das auseinander zu pflücken und es auf jeden Fall immer zu benennen, auch vor sich selber, weil immer beide Anteile, ja, also das authentische Opfer und der authentische Täter sind quasi zwei Wölfe. Der authentische, also der Täter, der schiebt gerne das Opfer vor, ja, und dann hat man das Kind vorgeschoben. Andersrum ist mit Sicherheit auch irgendwie, kann ich aber gerade nicht benennen. Und wenn ich jetzt einen der beiden Seiten versuche zu korrigieren oder zu nähren, bekommt immer die andere Seite auch Nahrung. Und das will einfach sehr achtsam immer wieder wahrgenommen werden. Menschen, die lange schon das bejahende Fühlen üben, haben das Problem nicht so sehr, weil die über einen anderen Integrationsweg daran gehen. Aber so allgemein da draußen und auch in den meisten Therapieformen ist das ein Problem, weil auch meistens immer nur das Opfer gestützt wird und gar nicht die Täterseite beleuchtet wird. So, ist das schon das Wichtigste? Das ist jetzt erstmal nur dieser psychologische Bereich. Ich würde so gerne noch mal reingucken, ob es da auf der spirituellen Ebene noch eine Entsprechung gibt. Also ich als geistig erschaffenes Wesen, wer sich nicht in der Erscheinung erkennt, opfert das Menschenwesen und gebe quasi diesem Menschenwesen immer die Verantwortung bzw. die Schuld, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das sorgt dann dafür, dass da keiner ist. Also das heißt, auf der nächsthöheren Ebene ist das gleiche Dilemma auch. Nicht? Also das, was im Kind, Erwachsenen, ich stattfindet, findet auch auf der nächsthöheren Ebene statt. Da findet es sogar zuerst statt und es hat dann seine Erscheinung im Kind-Erwachsenen-Raum. Hier will sich noch was formen, auch der Raum wird weiter, ich kriege es aber noch nicht zu fassen. Auf der nächsthöheren Ebene löst sich das Dilemma eigentlich erst, wenn die zweite Stufe des Erwachens stattfindet. Das heißt, wenn ich als geistig erschaffenes Wesen mich in meiner Erscheinung erkenne, dann hört auch dieses Täter-Opfer-Prinzip in mir drin auf. Also, dass ich was vorschiebe, dass ich versuche, übers Außen etwas zu kriegen, was ich mir selber geben muss. Also mit dem, dass ich mich in mir erkenne, hört das auf. Und wenn ich dann auch noch inkarniere, das können wir sogar aussparen, wenn ich dann auch noch auf der geistig erschaffenen Ebene in die Verantwortung gehen kann für meine Tatkraft, für meine Täterschaft, dann kommt das authentische Opfer, was sowohl der Mensch als auch das Kind ist, das kommt vollständig frei und es kriegt keine Verantwortung mehr, also keine Schuld mehr übergebraten, sondern der Anteil, der das wirklich zu verantworten hat, nimmt es zu sich. Und dann löst sich diese ganze Täter-Opfer-Spirale auf. Und da das eine sehr hohe Form der Realisierung ist, ist das nicht so ganz einfach. Aber auf der Menschebene, ja, dass ich mitbekomme, wann schiebe ich mein Kind vor, wann fühle ich meinen Täteranteil, da ist es ein bisschen leichter. Und das andere läuft sowieso parallel. Ich habe das Gefühl, es würde ich auf irgendeiner Ecke immer an dem vorbeirutschen, worum es auch noch geht. Krieg es aber nicht zu fassen. Ich glaube, diese Täter-Opfer- und Retterspirale, ich habe zwar den Retter nie benannt, aber die gehört da so mit rein. Also der Retter ist dann immer der, der dann das versucht, den Täter zu beschuldigen und das Opfer zu entlasten, und der treibt quasi diese Kompensationsrille immer mehr ein. Frank schreibt hier noch Irrtumsraum. Nee, der zündet hier auch nicht. Irgendwas fehlt. Vielleicht kommt das nachher im Gespräch noch raus. Ich habe hier also hier ist so eine Blase, wo ich merke, da ist was drin und ich kriege es nicht zu fassen. Wenn ich anfange, wirklich wieder zu bejahen zu fühlen, dann kommt die Liebe mit hinein. Dieses bejahend fühlen und eben nicht in diesen beiden Polen rumzuturnen, ist halt die liebende Haltung. Und da wird es hier sehr weich. Also die Integration, die entsteht durch das sich damit annehmen. Sowohl auf der authentischen Opferseite als auch auf der Täterseite. als auch auf der vorgeschobenen Opferseite, als auch auf der Täterseite, die was vorschiebt. Also alle vier Positionen wollen liebevoll da sein dürfen und von mir selber angenommen werden. Also es geht nicht darum, dass irgendwas weg soll, sondern nur sich da drin mitzubekommen und auf bestimmten Ebenen, auf der Handlungsebene nicht weiterzumachen. Ja, weil die Handlungsebene, die kann ich ja auch kontrollieren, manchmal zumindest bis zum gewissen Grad. Und sich damit mitzubekommen. Und in diesem Mitbekommen eben auch das Außen, meine Umwelt, meine Mitmenschen als Spiegel zu nutzen. Ja, was spiegeln die mir? Und dann zunehmend mich da drin zu erkennen. Und also bei uns im Kreis, wo wir recht geschult sind, können wir wirklich über, wo ist Mitgefühl und wo ist kein Mitgefühl. Es gibt noch eine Ebene, da ist kein Mitgefühl. Das ist, wenn ich als Kind einfach nie Mitgefühl hatte, dann kann sein, dass ich im Fühlen bin und auch authentisch fühle und trotzdem meine Mitmenschen kein Mitgefühl haben. Das will mit überprüft werden, ob es das ist. Ja, also dass man kann man gucken, so bin ich in dem Raum, auch wenn ich jetzt Spiegel bin für den anderen, wo ich dieses, da ist kein Mitgefühl für das Kind gespiegelt wird oder ist eben auf dem Menschen selber kein Mitgefühl zu sich, also ist es ohne Gefühl. Ja, weil Mitgefühl ist wirklich, sind zwei Wörter. Ich möchte noch was zu dieser Integration sagen. Die Integration über das bejahende Fühlen ist abgeschlossen, obwohl man das teilweise gar nicht merkt. Also viele glauben, man muss doch noch was tun, aber nur das bejahende Fühlen, das ist ja eine liebevolle Haltung zu sich selbst. Das heißt, nur das bejahende Fühlen selber, diese Selbstliebe heilt. Ich muss da nichts mehr tun. Es integriert von alleine. Ja, das fehlte. Das war in diesem Dings drin. Ja, dass man da nichts mehr machen muss, sondern dass das schon die Heilung ist, die man dann eben auch erfährt, darüber, dass es dann plötzlich still wird, darüber, dass plötzlich das Drama rausgeht, darüber, dass plötzlich Mitgefühl da ist. Und zwar sowohl Mitgefühl als auch Mitgefühl. Und da löst sich dann wie Säure und Lauge, ne, das reagiert und dieses, was da übrig bleibt, ist eigentlich nur noch Neutralität. Und das Salz, was entsteht, wenn eine Säure und eine Lauge zusammenkommt, das Salz, was da übrig bleibt, ist nur noch die Erinnerung an die Geschichte. Aber die Ladung von der Säure und der Lauge, die neutralisiert sich nur durch das Mitgefühl, durch das Einverstandensein, durch das Ja-Sagen. Das neutralisiert den Raum und das Salz, was bleibt, ist die Geschichte. Und die wollen wir nicht vergessen, weil wir wollen ja aus unseren Geschichten lernen. Und die Erfahrung soll nicht verloren gehen. Ich danke euch.